gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Winner.
Hallo und herzlich willkommen zur 196. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Dienstag, den 5. August 2025. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Bürgergeld und Transferleistung und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Früher gab es ja mal sowas wie das Sommerloch, das wurde irgendwann in den letzten Jahren abgeschafft. Es eskaliert alles weiter fröhlich vor sich hin und dieser Podcast ist dafür da, die Gesamtsituation zumindest ein bisschen zu bewältigen. Das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wena. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, lieber Publizist, Historiker und Mann für alle Fälle, lieber Christopher Lauer.
Ja, Ulrich, wir reden ja nicht mehr darüber, wie es uns geht, sondern gehen direkt, wie es so schön heißt, in medias res, wollen aber gleichzeitig ein Podcast sein, der schön niederschwellig ist. Deswegen beantwortest du immer die Frage, was machen wir eigentlich bei Lauer und Wena?
Ja, zunächst mal die Frage, ob schön niederschwellig, ob das eigentlich geht, weil man ja sagen muss, viele Gedanken sind ein bisschen höherschwellig. Also so ganz
voraussetzungsreich.
Ganz ohne Schwelle kommt man häufig nicht auf den richtigen Gedanken. Wir helfen aber, und das ist das Ziel dieses Podcastes, uns und euch über die Schwelle des Pechs beim Denken, über die Schwelle grober Denkfehler mit der patentierten Methode des faktenbasierten Aufregens. Erst die Fakten, dann das Aufregen. So macht man das. Sonst kommt man auch raus, so, glaube ich, auch so eine Boomer-Rede, wenn du, sonst kommt man in Teufelsküche.
Ja,
Teufelsküche. Genau, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen, kommen wir in Teufelsküche. Ja, wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Dafür die Ärmel, ist dieser Podcast da.
Ja, okay, ja, genau. Also ich bin hellauf begeistert. Eine der beliebtesten Kategorien in diesem Podcast ist, worüber wir nicht reden. Worum geht's da? Um strategisches Schweigen. Man darf und sollte einfach nicht über jeden Scheiß reden, aus verschiedensten Gründen. Oft, weil er einfach nur total doof ist. Dann aber auch, weil es oft Nachrichten gibt, die so ein bisschen designt worden sind, dass sich die Leute dann darüber aufregen. Das ist das sogenannte Rage Bait. Und jedenfalls, wir reden immer über eine Sache oder auch mal mehrere Sachen. Einmal über sie, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Das ist Lauer und Wenas Beitrag zur mentalen Hygiene im deutschsprachigen Raum. Und heute reden wir über ein Thema, ich weiß gar nicht, wie man sich dem annähern soll. Im Gazastreifen ist ja jetzt seit dem, ich glaube, 7. Oktober 2024 diese, ja, wie nennt man das denn, israelische Militäroperation zugange. Wie sagt man das? Ich meine, ist das Krieg?
Ja,
mach
das mal. Also wir kennzeichnen das als Versuch, es zunächst wertfrei vorzustellen. Und
da gibt es halt diesen Konflikt, ne? Also das ist ja auch ein altbewährtes Prinzip. Wenn du nicht möchtest, dass du, weiß ich nicht, von der israelischen Armee angegriffen wirst, dann solltest du zum Beispiel keine Raketen auf Israel schießen. So,
ja. Geiseln zu nehmen ist auch nicht hilfreich.
Ist nicht hilfreich, ne? So. Gleichzeitig ist ja auch, also da braucht es ja nicht den Podcast Lauer und Wehner. Gleichzeitig steht natürlich auch Israel da sehr stark in der Kritik, in der Art und Weise, wie es diesen Krieg führt. Und unter anderem wird ihnen, ich denke, zu Recht vorgeworfen, dass die Bevölkerung in Gaza, im Gazastreifen, hungert. Und das kann man sich auch gar nicht, ich verstehe das sowieso nicht, wie das funktioniert, da noch zu leben, wenn man sich die ganzen Fotos dort anschaut. Jedenfalls ging also in den letzten Tagen in Deutschland, aber ich glaube auch weltweit, ein Foto rum von einer Mutter in Gaza, die also ein sichtlich abgemagertes Kind dort im Arm hatte. Und das, also abgemagerte Menschen, das ist so eine You know it when you see it Sache. Ja, da siehst einfach, das ist aber ein sehr dünner Mensch. Ja, so.
Ja, dünn, und was, also abgemagert, ne? Das muss man schon.
Ja, abgemagert. Ja. Und was mich dann so ein bisschen auch noch immer sprachlos zurücklässt, also verwundern tut mich gar nichts mehr, ne? Aber trotzdem, dass es dann trotzdem passiert, ist dann trotzdem bizarr, dass dann also tatsächlich eine Diskussion auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, aber dann auch in den Medien entbrannte, eine ernst gemeinte Diskussion darüber, ob dieses Kind denn jetzt tatsächlich abgemagert ist oder ob das denn nicht an irgendeiner Vorerkrankung liegt, die dieses Kind hatte. Und da muss ich halt irgendwie sagen, also wenn man sich an solchen Debatten auch nur beteiligt, also durch die Beantwortung der Frage, die Frage dann auch noch irgendwie aufwertet und dann noch so tut, als könnte das tatsächlich eine Frage sein, da fällt mir jetzt echt nichts mehr zu ein. Also
ja, dann kann das ist ein guter also, Moment, außer, wenn dir nichts einfällt, dass ich dann einspringe, wenn du sprachlos bist, was auch nicht so selten ist. Auch mich lässt es sprachlos zurück.
Ja,
es ist eigentlich ganz schwierig bei diesem Thema, auch wenn man dann da irgendwie das da so humoristisch abrutscht. Das sollte ich vielleicht nicht tun, tu es aber trotzdem. Also es ist ja das, als du das gerade so schildertest, wo man auch schon sehr früh in einer Schullaufbahn konfrontiert würde mit, also beim Aufsatzschreiben mit dem ja schlimmen Hinweis, Thema verfehlt. Und dass man sagt, das ist jetzt angesichts des hunderttausendfachen und millionenfachen Leids in beiden Gesellschaften, die da im Feuer stehen, ist man bei dieser Frage einfach nicht auf dem richtigen Weg. Ob auf diesem einen Foto das Kind hungerbedingt so furchtbar aussieht oder krankheitsbedingt, oder ob es gibt ja auch die dritte Möglichkeit, eine schwere Grunderkrankung hatte und dann zusätzlich unter Hunger leidet. Das ist nicht die Frage hier. Und dass die Diskussion darauf gelenkt werden konnte oder darauf sich hinbewegt hat, ist ein Zeichen davon, dass es einer breiten, dass vielen Menschen da nicht gelingt, sich auch nur ansatzweise klare Gedanken zu machen. Es gibt ja in dem Zusammenhang sich zu anständig zu benehmen. Es gibt ja auch noch das auch recht weit verbreitete Foto bei dem man sehr frontal auf eine Reihe von Menschen schaut, die so große, mehr oder weniger zerbeulte Töpfe dem Fotografierenden hochhält, ja, entgegenrecken. Ja. Und niemand hat gesagt, die recken die Töpfe, damit da ein mildes, dünnes Süppchen reingefüllt wird, entgegen. Aber dieses Bild legt die evoziert eben unmittelbar diese Assoziation. Man sagt, oh, die haben Hunger, die halten ihre Töpfe rein. Und dann gibt es ein Bild, bei dem man das aus einer anderen Perspektive sieht, und da kniet dann der Fotograf vor, frontal eben dieser Menge von Menschen, die diese Töpfe da rausrecken, und das ist halt nur der Fotograf, es ist keine Essensausgabe, die stehen da, halten diese Töpfe dahin. Und ja, da kann man allgemein die Frage stellen, werden wir möglicherweise manchmal, gibt es Versuche, manchmal Menschen durch Bilder oder auch durch andere Mittel, kann man es auch mal diskutieren, zu manipulieren. Und man muss sagen, die Antwort lautet ja, die gibt es.
Ja, ja,
das,
ja,
gibt es. Ja. Das gibt es auch mit Sprache. Das wäre so ungefähr so eine Diskussion, wie wenn man sich über ein etwas seltsames Framing an der einen oder anderen Seite die ganze Zeit aufregen würde, während da gleichzeitig ist, also ohne die geringste Relevanz für die Beurteilung des Gesamtkonfliktes ist. Und ja, deshalb, also ich finde, ein ausgesprochen gelungenes Beispiel für die Rubrik nicht drüber reden. Deshalb sollte man nicht darüber reden, darf man nicht darüber reden, sondern möge sich doch den, wenn man das Thema Gaza, Israel, Nahost, Westjordanland, Siedlung etc. bearbeitet, dann alle anderen Themen nur nicht dieses nehmen. Darüber muss man nämlich schweigen. Also nicht schweigen im Sinne von verschweigen, das ist einfach kein Thema da, das lenkt total ab. Das ist, als wenn man beim Bürgergeld über Ukraine reden würde.
Oh. Was ich daran halt so schlimm finde, ist diese Entmenschlichung. Also wenn wir uns schon nicht mehr... Wenn wir uns schon nicht mehr darauf einigen können, wann ein Kind unterernährt ist, ja, also diese Form auch von, das ist ja auch so ein bisschen performative Grausamkeit, ja, also man stellt sich so extra blöd, weil es gibt sehr wenige Dinge, die man so ansehen kann, wie da hungert aber jemand, ja. Und sich dann da so demonstrativ hinstellen und sagen, nö, das Kind, das hungert gar nicht, sondern das hat einfach nur eine komische Erkrankung und deswegen sieht das halt so aus. Aber es ist jetzt nicht das.
Oder man müsste sagen, du empfindest das falsche Mitleid. Du darfst zwar Mitleid mit diesem ja wirklich sehr erbarmungswürdig aussehenden Kind empfinden, aber nicht aus dem Grund, weil das ein Opfer israelischer Kriegsführung ist, sondern aus dem Grund, weil das an einer schweren Erkrankung leidet. Das heißt,
ja, oder so. Also ich weiß, so weit habe ich es gar nicht gedacht. Es ist halt einfach, es ist komplett, ja, entmenschlichend, und wie gesagt, ich finde auch so, ja, es ist grausam, so dieses Hihi, ich tue jetzt mal so, als würde ich nicht wissen, was da eigentlich passiert. Ja, ja, also ich meine, so dumm kann man nicht sein.
Also selbst wenn so dumm es sich herausstellen würde, das ist jetzt ein Kind aus Massachusetts, wo man das fotografiert hat, auf dem Gelände einer hochspezialisierten Klinik für diese seltene Erkrankung. Und dann hat man, ich meine, auch dann würde man sagen, okay, damit ist ja jetzt der Krieg Gazastreifen, damit hat man das Problem ja nicht bearbeitet und geschweige denn gelöst.
Ja,
ja,
und es ist, und ich finde, ja, ich glaube, was da halt wenig diskutiert wird in dem Zusammenhang, und ich glaube, das scheint den Leuten auch nicht so richtig klar zu sein, aber solche Diskussionen und Debatten beschädigen nachhaltig das Klima in einem Land, was da dann diskutiert werden kann und was nicht. Also das sollte man nicht unterschätzen, ja. Also da ist jetzt wieder ein weiterer Damm quasi gebrochen, weil man auf einmal darüber diskutieren kann, ob ein Kind jetzt tatsächlich unterernährt ist oder einfach nicht. Ich lässt das irgendwie, ratlos und ein bisschen fassungslos zurück. Gleichzeitig muss ich sagen, passt super in die Zeit. Ne? Also wundert mich jetzt überhaupt gar nicht, dass wir irgendwann auch an diesem Punkt jetzt angelangt sind.
Ja, und es zeigt sich, dass es wohl ein Leitmotiv der heutigen Folge sein wird, das bewusste Führen von Scheindebatten. Ich glaube zu verstehen, dass du bei der Diskussion, bei der absurden Diskussion um das Foto auch noch einen anderen Aspekt des Outrage hast. Gleichzeitig ist das Thema Scheindebatte, meine ich, hier auch ein ganz deutliches.
Ja, Scheindebatte, Ulrich.
Ja, dir Mensch, brennt apropos es quasi Scheindebatte, ja.
Es gibt ja eine weitere unter den Fingernägeln oder so. Ja, aber wir sind dann fertig mit, worüber wir nicht reden.
Ja.
Du wolltest jetzt über Bürgergeld reden.
Ja, ich möchte jetzt über Bürgergeld reden. Ich möchte weiter über dem Leitmotiv Scheindebatte folgen und über Bürgergeld reden. Voranstellen muss ich, das ist mir in letzter Zeit, ich hatte das schon in der Redaktionskonferenz gesagt, dass mir immer häufiger nahezu, ich kurz davor bin, statt Markus Söder Horst Seehofer zu sagen. Also das kann jetzt auch passieren.
Ja.
So, das vorweg, vielleicht als kleiner Disclaimer.
Danke für die Warnung.
Ja, du wirst sie noch brauchen vielleicht.
Service-Tweet.
Und ja, Markus Söder, der Mann, der, und das muss man wertfrei sagen, kann man wertfrei auch sagen, der sich wirklich für nichts zu schade ist, der jetzt auch wieder es geschafft hat, die Schlagzeilen zu bestimmen. Die Schlagzeilen sind ja in dieser Jahreszeit Ende Juli, Anfang August auch ein bisschen ausgedehnt. Markus Söder setzt sich also in das Münchner Olympiastadion zum Sommerinterview, das ungestört ablaufen kann, weil die bayerische Polizei jeden, der versucht hätte, das zu stören, wahrscheinlich auch mit dem finalen Rettungsschuss erledigt hätte. Und
ja, dafür wurde er erfunden.
Ich glaube von Gerold Tantler. Und Markus Söder steuert zielstrebig auf das Thema Bürgergeld zu. Er plädiert dafür, dass alle ukrainischen Geflüchteten statt Bürgergeld die geringeren Asylbewerberleistungen erhalten sollten. Das hat er am 2. oder 3. August rausgehauen und damit die Schlagzeilen 2-3 Tage lang bestimmt. Noch heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme am 5. August, geistert es, wie man auch so altmodisch sagt, durch die Gazetten dieses Thema. Und bevor wir da in die Bewertung einsteigen, möchte ich auch noch etwas beschreiben, dass das Thema immer mit demselben Inhalt präsentiert wird. Markus Söder fordert das und dann kommt als höchstes Differenzierungsniveau der Berichterstattung womöglich, dass das nicht dem Vereinbarten im Koalitionsvertrag entspricht, denn im Koalitionsvertrag haben diese unglaublichen Regierungsdynamiker vereinbart, dass erst ab April 2025 nach Deutschland gelangte und weiterhin gelangende Geflüchtete aus der Ukraine nicht das Bürgergeld bekommen, sondern Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist das Niveau der Diskussion und ja. Wenn man dann etwas tiefer schaut, gibt es aber schon entfernt von dem Kern dieser Diskussion, gibt es dann doch die ein oder andere differenzierte und differenzierende Betrachtung. Denn ich meine, abgesehen davon, dass man Markus Söders Aussagen sowieso nicht breittreten darf, weil sie an Trivialität und teilweise Blödheit, jedenfalls nahezu immer an Dreistigkeit nicht zu übertreffen sind. Abgesehen also davon, dass man diese Aussagen nicht breittreten darf, muss man, wenn man sie schon verbreitet einordnen. Und ich meine, es darf eigentlich gar keine Wiedergabe dieser Äußerung geben, ohne dass man sagt, über welches Volumen reden wir, ohne dass man sagt, was ist denn eigentlich der finanzielle Unterschied zwischen Asylbewerberleistungen und Bürgergeld und was sind die strukturellen Unterschiede und welches Einsparpotenzial ergibt sich denn daraus?
Und da doch die Leute, die da diese Gespräche führen, auch nicht. Und das ist doch jetzt zu viel verlangt, dass die dann jetzt auch noch ChatGPT fragen, ob das überhaupt Sinn macht, was der Söder Markus da erzählt.
Ich finde, was du spielst diese, du von taktische, den Leuten? Diese taktische Resignation spielst du wirklich ausgezeichnet und legst mir den Ball liebevoll auf den Elfmeterpunkt und lenkst dann dazu noch den Torhüter ab. Oder die Torhüterin war ja gerade Torhüterin in der Europameisterschaft. Ja, und es zeigt sich ja, also zum Beispiel schon auf, wenn man also tatsächlich nur so die ganz klein mit einem stumpfen Finger, mit einem frisch geschnittenen Fingernagel an der Schicht von diesem dummen Zeug, das Markus Söder erzählt, kratzt, sieht man darunter schon, aha, also das ist ein Unterschied im Höchstsatz von ungefähr 100 Euro im Monat. Also müsste man ja vielleicht auch schon mal dann sagen, wenn man das verkauft als Mittel gegen Lücken im Staatshaushalt, müsste man vielleicht mal sagen, das sind so 15-20% weniger in der Geldleistung, weil die ganzen anderen Leistungen davon ja unberührt bleiben. Also auch Leute, die dann Asylbewerberleistungen erhalten, müssen irgendwo wohnen, zum Beispiel. Das ist ja eine fundamentale Flaw in dieser Söderei. Und dann der weitere Punkt ist, dass die Anbindung, das ist ja gerade auch der Sinn des Bürgergeldes, ob das immer funktioniert, Vermögen vermag ich jetzt nicht ohne weiteres einzuschätzen, aber das Bürgergeld wird ja durch die Jobcenter ausgezahlt und verwaltet. Kommen wir gleich auch mit unglaublichen Kosten wird das ja verwaltet. Aber jedenfalls wird es durch die Stelle verwaltet, die gleichzeitig zur Aufgabe hat, zur gesetzlich vorgegebenen Aufgabe und das zum Teil auch wohl tatsächlich versucht, die nämlich gleichzeitig zur Aufgabe hat, die Menschen in Arbeit und aus dem Bürgergeldbezug herauszubringen, die teilweise, wenn das der Idee gemäß funktioniert, dann tatsächlich den Menschen auch helfen, überhaupt einen Job zu bekommen. Das ist bei Asylbewerberleistungsgewährung nicht der Fall. Die Problematik, weshalb Ukrainer, die jetzt auch nicht viel geiler darauf sind als andere, als die Angehörigen anderer Völker, die nicht geiler darauf sind, auf der faulen Haut zu liegen als andere, die nämlich im Zweifel, so wie das bei den allermeisten Menschen ist, in irgendeiner Weise versuchen möchten, sich nützlich zu machen, deren Hindernis für den Arbeitsmarkt ist nicht ihre eigene Faulheit, sondern sind Hindernisse, die durch ganz andere Dinge aufgebaut werden. Dass man da irgendwie einem Friseur nicht erlauben will, Haare zu schneiden, weil er kein von der Industrie- und Handelskammer Utzbach erteilte Haarschneideschein hat oder whatever. Und also unglaubliche hohe bürokratische Hürden für eine Arbeitsaufnahme. Die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit des Bürgergeldes insgesamt muss man eigentlich immer, kann man fast nicht genug betonen. Das ist zwar, sind das ja, je nachdem wie man das rechnet, sind es etwas über 45 Milliarden Euro, die im vergangenen Jahr für das Bürgergeld ausgegeben wurden. Das sind allerdings keineswegs 45 Milliarden Euro, die an die Menschen ausgeschüttet werden, sondern davon, je nachdem, wie man das wiederum rechnet, geht also in manchen Gebieten werden 70% davon von der Knete als Verwaltungskosten verbucht. Und das ist nämlich ziemlich krass. Und dann
70%?
Ja, ich muss einräumen, das ist in Teilen auch, das ist so kompliziert manchmal, dass man das nicht so ganz versteht, aber die können da regional nach Zuständigkeitsbereichen einzelner Jobcenter die von ihnen vereinnahmten Gelder verbuchen und zum Teil werden die zu 70% als Verwaltungskosten verbucht. Und dann gibt es also auch noch, ich glaube, Marc Schieritz hatte das in der Zeit ausgerechnet, der hat gesagt, dass der Anteil der Grundsicherungskosten am Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Jahr 2010 von 1,8% des deutschen Bruttoinlandsproduktes auf 1,3% des deutschen Inlandsproduktes gesunken ist. Umgekehrt sind die Steigerungen in den Ausgaben vor allem auf die inflationsbedingten Anpassungen des Bürgergeldes zurückzuführen. Und das ist angestiegen, weil die Inflation so hoch war und es da einen Mechanismus gab und gibt, der die Entwicklung des Bürgergeldes an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, insbesondere die Inflationsentwicklung, koppelt. Und ein weiterer sehr entscheidender Punkt dabei ist, dass dieses Bürgergeld im Vergleich zu den sonstigen Leistungen Rente, Gesundheit, Pflege eine nahezu Kleinigkeit ist. Auch was die jeweiligen Zuschüsse aus Steuermitteln angeht. Rente, Gesundheit, Pflege sind ungleich großvolumiger als dieses kümmerliche Bürgergeld, und zwar in ihrer Gesamtheit. Wenn man, und das wäre wirklich schön, wenn man das jetzt alles so richtig ganz genau rechnen könnte, wenn man die von Herrn Söder ja für wirklich das allerbeste für alle gehaltene sogenannte Mütterrente einmal in ihrem Finanzaufwand
ja,
den Bürgergeldleistungen für ukrainische Geflüchtete gegenüberstellt. Und das müsste man eigentlich als seriöser Journalist immer machen, wenn man den Namen Markus Söder in den Mund nimmt. Dann würde man den Namen Markus Söder einfach nicht mehr in den Mund nehmen. Das Letzte, was ich jetzt in diesem Atemzug noch sagen möchte, ist das traurige Spiel mit dem billigen Ressentiment in dieser Gesellschaft, wahrscheinlich in vielen anderen Gesellschaften, wo man sich sehr, sehr schnell darauf einigen kann, dass man den Leuten, die weniger haben als man selbst, egal ob es ein bisschen weniger ist oder viel, viel weniger, dass man diesen Leuten jedenfalls das Leben zur Hölle machen müsste und denen nach Möglichkeit alles abspricht, was sie tatsächlich nach geltendem Recht beanspruchen dürfen. Da kann man sich ganz, ganz schnell drauf einigen und mit dieser irrationalen Tendenz der Gesellschaft auf die Schwachen und Schwächsten einzuprügeln, spielt Herr Söder hier. Und das ist das weiß Gott, allerletzte, was man machen kann.
Es ist wirklich ein bisschen frustrierend, weil man ja eigentlich die Hoffnung hätte, dass man nach der 95. Debatte dieser Art, also Debatte in Anführungszeichen, weil es wird ja nicht wirklich debattiert, es wird irgendwas in den Raum geblasen und dann müssen sich alle dazu verhalten. Es klingt halt erstmal, das Schlimme ist ja, du kommst ja mit Nuancen und Erklären und so, kommst du da ja nicht durch, sondern das ist dann in den Köpfen der Leute irgendwie fest, ja, die Ukrainer, die kriegen alle das Bürgergeld und machen sich eine faule Haut und ich hier muss den ganzen Tag arbeiten, 5000 Stunden am Tag und alles ganz, ganz schlimm. Das spricht so die niederen Instinkte an, das spricht so dieses, ich möchte mal, dass es dir schlechter geht als mir an, und es ist ja keine Basis, auf der man Zusammenleben organisieren kann. Ne? Das ist ja keine, und vor allen Dingen, also gerade bei Markus Söder wird das halt alles so grotesk, wenn man sich überlegt, was der Scheuer da veranstaltet hat und wie die, sag ich mal, Verkehrspolitik, insbesondere der CSU, also Deutschland in den letzten Jahren geschadet hat. Und also das ist einfach so, also das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, was alles gerade in Deutschland im Diskurs über eigentlich egal was falsch läuft, nämlich, dass so eine Aussage überhaupt Verbreitung finden kann.
Ja.
Und dass da niemand sagt, ey, sag mal, wem willst du das denn jetzt hier erzählen? Also da müsste ja eigentlich, müsste da die Journalistin, der Journalist, der dieses Interview führt, müsste ja sagen, also Herr Söder, entweder sagen Sie jetzt, dass das so ein dummer Witzversuch war, ja, oder wir brechen dieses Gespräch jetzt hier einfach ab, weil das macht ja anscheinend überhaupt gar keinen Sinn, sich mit Ihnen über irgendwas zu unterhalten. Also, weiß ich nicht. Und das passiert halt alles nicht. Und dann entsteht halt bei Leuten, die so halbwegs normal drauf sind, diese kognitive Dissonanz, dass man weiß, das ist eigentlich kein Thema. Und jetzt müssen wir hier aber trotzdem so tun, als sei das ein genauso ein Thema, wie wenn, weiß ich nicht, irgendjemand von der Linken sagt, wir müssen den Spitzensteuersatz auf 50% erhöhen oder so, ja. Also das ist ja.
Also es gibt Berechnungen, dass wenn man den sogenannten Vorschlag von Herrn Söder umsetzen würde, dass sich damit vielleicht rein ausgabenseitig, leistungsseitig etwa 900 Millionen Euro einsparen ließen.
Ja, das ist ja schon anderthalb, fast zwei Autobahnmauts, ne?
Ja. Vor allem zwei Autobahnmauts in den Entschädigungskosten an die.
In den Entschädigungskosten, ja.
Ja. Und ja, in Mütterrente möchte ich es jetzt gar nicht umrechnen. Wahrscheinlich,
was kostet denn die Mütterrente?
Das ist wahrscheinlich, ja, das ist so komplexer. Ich kann das nicht aus dem Ärmel schütteln. Da müssen wir die Redaktion
aber
fragen.
Aber es ist mehr als das Bürgergeld, ja?
Ja, die Gesamtaufwendungen für Bürgergeld sind, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Versuchst du deshalb auch gar nicht. Die Zahlen gehen da auch manchmal etwas auseinander. Man müsste mal das sehr, sehr genau betrachten. Jedenfalls wofür die Rechnungen reichen, ist, dass es jedenfalls finanziell so gut wie irrelevant ist, was Herr Söder vorschlägt. Und eine Frage, die sich mir stellt, auch nach dem, was du zuletzt gesagt hast, Stichwort niedere Instinkte, an die da appelliert wird, Stichwort, darauf kann man sich immer einigen, auf den Schwächsten noch was wegzunehmen. Man kann sich ja auch mal die Frage, oder ich stelle mir mal uns mal die Frage, ob nicht ein etwas, ja, wie soll man es nennen, ein Umgang mit diesem Thema, ein weitherzigerer Umgang, indem man also diesem vorhandenen Ressentiment einfach keine Nahrung gibt, nicht vielleicht sogar zu wesentlich größeren Erfolgen führen würde. Dass man einfach sagt, das ist jetzt Schluss hier mit diesem Neidgezeter. Jetzt reicht's. Wir geben das aus, wir geben das gerne aus und wir sorgen dafür, dass wir Missbrauch da, wo er tatsächlich geschieht, bekämpfen. Der Missbrauch geschieht ja auch nicht bei irgendeinem gesundheitlich und mental ledierten Menschen, der es nicht schafft, zu seinem Gespräch beim Jobcenter zu kommen. Also da geschieht ja nicht der Missbrauch, mein Gott. Der Missbrauch geschieht da, wo Leute zum Beispiel einfach in die Knete kassieren und gleichzeitig schwarz arbeiten gehen. Da geschieht der Missbrauch. Und da muss man dann auch die Leute nicht, muss man nicht auf die sogenannten Totalverweigerer schielen und schießen. So, das ist aber irgendwie ein anderes Thema. Ich meine, dass man da im Umgang grundsätzlich umdenken muss und dass man damit dann auch nicht nur irgendwelche hyperintellektuell aufgestellten Wohlstandsbürger überzeugt, sondern dass man mit so einer Grundhaltung, wir sind nun mal auch ein sozialer Start, dass man mit dieser Grundhaltung vielleicht doch auch ein bisschen vorankommt. Und ich sehe eben auch die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die auch vordergründig jedenfalls vor allem in dieses Horn stößt, dass sie Missbrauch abschaffen will, gleichzeitig aber natürlich ihre tatsächliche oder vermutete Klientel zu bedienen versucht. Aber dass man das mal als eine positive Grundhaltung versteht und dem System der Sozialleistung, dass er wirklich so mörderkompliziert ist in der Anlage wie auch vor allem in der praktischen Handhabung, statt diesem System einfach mal ein Overhaul zu verschaffen, das System zu verbessern, zu reformieren, möglicherweise auch ein bisschen zu digitalisieren. Stattdessen vergeudet man die Energie mit solchen depperten Scheindiskussionen, mit denen man ausschließlich irgendwie ein paar besoffene Typen am Stammtisch zur Zustimmung bewegen kann.
Ja, und aber das ist ja der Punkt, dass ich mittlerweile bei der Union mir so denke, dass die an der Lösung vieler dieser Dinge, da hat die ja kein, sag ich mal, ernsthaftes, aufrichtiges Interesse dran, weil wenn man das Problem ordentlich lösen würde, dann hätte man ja nicht mehr
das Thema
dieses
weg.
Problem, da wäre das Thema weg, da kann man dann ja nicht mehr die Leute mit sowas auf die Palme bringen. Und ich glaube, das ist halt einfach, also da kann das Korrektiv, wie gesagt, eigentlich nur die Öffentlichkeit und die Medienöffentlichkeit sein, die es dann aber leider nicht ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber man müsste, wenn der Söder Markus da von den Medien wegen solchem Verhalten brutalst sanktioniert werden würde, dann gäbe es da Hoffnung. Aber da das nicht passiert, ja, also ich sehe da auch ein bisschen schwarz, weil es ist ja in einer gewissen Weise ist es ja auch Arbeitsverweigerung. Also dass man jetzt irgendwie denkt, angesichts der ganzen Geschichten, die auf der Welt passieren, in den USA, in der Ukraine, dass jetzt das Bürgergeld und der Bürgergeldbezug von Ukraine-Flüchtlingen, dass das jetzt tatsächlich das Thema wäre. Weißt du, in China machen die, weiß ich nicht, eine KI-Konferenz nach der anderen, zeigen wieder, was sie alles Tolles gebaut haben, machen können, eröffnen irgendwie gefühlt jede Woche eine weitere Strecke, Hochgeschwindigkeitsbahn, ja, verbauen irgendwie mehr Solar als alle anderen Länder auf der Welt zusammen. Und hier genügt sich dann der Ministerpräsident Bayerns damit zu sagen, ja, man muss denen da das Bürgergeld streichen. Also verstehst du, was sind denn das für Prioritäten? Was sind denn das für, also das grenzt ja an Arbeitsverweigerung. Das grenzt an Arbeitsverweigerung, dass du nicht sagst, okay, ich kümmere mich jetzt hier mal um so ein tatsächliches Problem, sondern bediene hier so die übelsten Ressentiments und das ist das Krasse, als ob man, ne, man hat nicht aus dem gelernt, was in anderen Ländern in Deutschland in Europa passiert ist. Man hat nicht aus dem gelernt, was in Deutschland passiert ist. Und pünktlich zum Sommerloch startet Markus Söder ein Thema, das, so wie es strukturiert ist, vor allem Dingen der AfD dann hilft, weil es wieder diese AfD-Narrative bedient. Und dann denke ich mir so, wer hat den ins, muss man mal leider offen so sagen, wer hat den ins Gehirn geschissen?
Ja, das ist
genau das. Ja, genau. Nee, das muss man jetzt auch akzeptieren, wenn ich das so sage. Jeder, der das kritisiert, das ist Cancel Culture, ne? So. Und nee, aber jetzt mal ohne Spaß, das ist ja, also das lässt mich sprachlos zurück, dass das anscheinend auch in der von der deutschen Medienöffentlichkeit für Politik gehalten wird.
Ja, das ist die weitere zwingende Relativierung neben der Einordnung in das Faktenumfeld, diese größere Einordnung, die du gerade, wie ich finde, sehr treffend vorgenommen hast, in das Umfeld, die Einordnung in das System und die aktuelle Lage tatsächliche, echte Herausforderungen. Und wenn man das damit konfrontiert, was da am laufenden Meter von wir müssen länger arbeiten bis zu weniger Knete für Ukrainerinnen, wenn man das damit konfrontiert, was für Herausforderungen es tatsächlich gibt, dann erscheint es ja nochmal in nahezu unerträglicher Groteskheit, solche Vorschläge zu machen und sie laufend zu wiederholen. Und nochmal, ich glaube, dass, oder was heißt ich glaube, man sollte es doch mal darauf ankommen lassen, was denn passiert, ob die Wähler dann scharenweise weglaufen, was denn passiert, wenn man einmal einfach positive Akzente setzt und sagt, wir wollen jetzt hier nicht 2,50 Euro an irgendwelchen Ukrainerinnen oder mit irgendwelchen Bezahlkarten für Geflüchtete. Damit halten wir uns gar nicht auf mit solchen Sachen, ob wir da 2,50 Euro sparen oder nicht, sondern wir sehen jetzt mal zu, dass wir hier diese ganze Systematik auf Vordermann bringen. Das wäre ja die eigentliche Herausforderung. Ansonsten ist ja das so wie, ja, also wenn der da irgendwie, wenn du in deinem Privatjet den Müll trennst, das wird auch nicht viel besser dann. Und
der
Ökobilanz Punkt auch nicht positiv danach, nach dem Flug.
Ich glaube,
in deinem Privatjet vor allem.
Ja, vor allem in meinem Privatjet. Ich glaube, das Problem, insbesondere bei so Leuten wie Markus Söder, ist dann halt leider auch, dass die das wahrscheinlich auch so ein bisschen denken. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass der Markus Söder morgen anfangen würde, den Kommunismus zu predigen, wenn er das Gefühl hätte, damit seine Mehrheit zu sichern. Also das ist schon, das hat schon einen Grund, dass der bei der CSU ist und jetzt nicht bei der Linkspartei oder der MLPD. Ja, der findet das im Kern schon gut. Also auch dieses nach unten treten, dieses dann nehmen wir dem das jetzt auch noch weg. Ja, das ist leider.
Also wahrscheinlich ja, ist das, man weiß gar nicht, was man schlimmer finden sollte, ne? Ob er das einfach nur taktisch macht oder ob es wirklich sein Niveau ist. Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, aber man weiß gar nicht, was schlimmer ist. Und ich fürchte, das, was du sagst, ich glaube, das, was du sagst, ist tatsächlich richtig, dass er genauso primitiv ist in weiten Teilen wie das, was er sagt. Und
ja.
Tja.
Tja. Tja. Ja, also ich weiß, das war jetzt auch nicht besonders befriedigend, aber wir leben halt in sehr interessanten Zeiten. Und ja, also das, was Markus Söder da macht, ist unverantwortlich, aber das, was die deutschen Medien da machen, indem sie das also als irgendwie eine Debatte darstellen, die man führen kann, ja. Also vor allen Dingen, der Witz ist ja der, dass mit dem Bürgergeld oder dem Bürgergeldbezug war ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, einfach eine Konsequenz daraus, dass man gesagt hat, wir möchten, dass diese UkrainerInnen, diese 1 Million UkrainerInnen, die jetzt nach Deutschland kommen, wir möchten nicht, dass die alle quasi unser Asylsystem voll stoppen, dass doch immer nicht fertig ist, die Leute aus, weiß ich nicht, zu verarzten, die 2015 aus Syrien gekommen sind, ja, sondern wir wollen, dass diese Leute direkt ohne große Hürden oder ohne
dem
allzu
Arbeitsmarkt
große Hürden,
zur fucking
dem
Verfügung
Arbeitsmarkt
stehen.
Zur Verfügung stehen, ne? Und das ist ja auch, also das ist zumindest die Ukrainer in meinem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, die also 2022 nach Deutschland gekommen sind. Also ich kenne da, es ist jetzt natürlich auch nur anekdotisch, aber so wie die Leute da drauf sind, keiner von denen sagt so, oh ja, ich ziehe jetzt nach Deutschland, um mich da an 524 Euro Bürgergeld schadlos zu halten. Also so, passiert nicht. Warum auch? Ja,
damit würde man so auch die Attraktivität Deutschlands maßlos überschätzen.
Ja, das ist auch immer so dieses...
Keiner wird für 564 Euro hierher ziehen. Allein dafür.
Das ist aber das Geile, dass diese CDU-Leute, also insbesondere diese CDU-Leute, halt die Attraktivität Deutschlands, glaube ich, irgendwie maßlos überschätzen. Also massiv. So, dass die irgendwie der Meinung sind, ja, die wollen jetzt alle hierher um unser Bürger. Nein, wollen die nicht. Vor allen Dingen, wenn du einmal irgendwie dann auch mitbekommst, wie rassistisch das hier alles ist. Ich bekomme das ja dann auch oft nur mit, wenn ich mal vielleicht irgendwelchen Nachbarn bei irgendwas helfe, weil sie eben nicht aus Deutschland kommen, sondern vielleicht aus China oder so, ja. Wenn ich mir so denke, boah, also der Service Deutschen gegenüber ist ja schon scheiße. Aber sobald die das Gefühl haben, ah ja, geil, der weiß ja überhaupt nicht, wie das hier alles läuft, da wirst du einfach komplett über den Tisch gezogen, ja. Also das ist Wahnsinn. Und dann irgendwie zu glauben, dass Leute gerne hier hinkommen würden, ja, also weil es halt nicht so scheiße ist wie woanders, aber halt nicht, weil es so geil ist.
Ja, wahrscheinlich sagt das auch tatsächlich sehr viel über, also gerade dieses neidische Schielen auf Leistungen, die andere erhalten, sagt wahrscheinlich mit am meisten über die neidisch schielenden Personen aus, weil wahrscheinlich Herr Söder eigentlich, wenn es irgendwo was umsonst gibt, dann ist er schon zum Einsatz einiger Ellenbogen und zur Hintanstellung des ein oder anderen Skrupels wäre er wahrscheinlich auch bereit. Also der Wunsch ist, dass der Versuch wenigstens unternommen wird, dort zu einer positiven Betrachtungsweise zu kommen und dass doch bitte ein bisschen versucht wird, tatsächlich sich den Herausforderungen und auch schönen Aufgaben, die es gibt, zu stellen. Also eine Verbesserung zum Beispiel der Leistungsfähigkeit des Staates durch Abbau bürokratischer Hindernisse unter Einschaltung modernster Technologien, das muss doch eigentlich auch was, und das womöglich dann noch alles getrieben von einer Wärmepumpe oder einer erneuerbaren anderen Energiequelle, das muss doch irgendwie auch, dafür muss es doch auch Leute geben, die das gut finden und Politiker, die das vertreten. Man muss zugeben, bei diesen Männern in mittleren und fortgeschrittenem Alter, Bundeskanzler fortgeschritten, Herr Söder ja deutlich mittleres Alter, ja, da kann sie jetzt auch nicht mehr, leider auch nicht mehr damit rechnen, dass da wirklich was Moderneres kommt, weil den überwiegenden Teil ihres Lebens haben sie hinter sich und sehen gar nicht ein, dass man wirklich was anders macht, als man das schon immer gemacht hat. Und wo dann das Mittel gegen wirtschaftliche Schwäche einer ganzen Volkswirtschaft ist, so müsste halt mehr arbeiten. Und wenn man diese Knete da fürs Bürgergeld nicht richtig unter die Leute gebracht kriegt, ist die Lösung, da müssen halt ein paar ein bisschen schöne weitere Floskel den Gürtel enger schnallen. Ja?
Und der Gürtel muss enger geschnallt werden.
Enger geschnallt werden. Also es ist soziale Hängematte, das geht so nicht
es
weiter.
Ist so frustrierend.
Also Einwanderung in die Sozialsysteme. Wir lassen uns aber nicht anstecken
wirklich
von der Frustration. Wir bleiben dabei.
Ja.
Wenn erstmal in allen Jobcentern ein richtiger, schöner Personalcomputer steht, dann wird es auch besser.
Meinst du?
Die machen ja noch sehr, sehr viel da mit Stift und Papier. Also da wird noch richtig,
gemalt.
Da wird auch noch richtig gemalt, da wird auch noch richtig, da gibt es also auch extreme Mehrfachprüfungen von den ganzen Sozialleistungen, die sind ja nicht zu wenig in unserem Land, das ist ja keine Frage, aber die prüfen sich da, glaube ich, einen totalen Wolf auch in den Ämtern.
Ja, und wahrscheinlich gibt es da höhere Ansprüche, als wenn als der Bilanzlegung eines DAX-Unternehmens.
Also die Vermögensverhältnisse, also auch irgendwie in bestimmten Konstellationen laufend darlegen musst. Und das ist jetzt auch egal, ob du ein 28-jähriger frischer Hochschulabsolvent oder eine 92-jährige Pflegebedürftige bist, da musst du dann halt jedes Jahr die Vermögenssituation wieder neu geprüft. Ja, Frau Dr. Alzheimer, wie hat sich denn ihr Einkommen da irgendwie verbessert? Ja, weiß sie dann auch nicht. Ne? Aber gut.
Ja,
blöd, ne? Es ist irgendwie blöd. Und
das ist schön gesagt.
Das ist richtig, irgendwie blöd. Das ist richtig, ne? Blöd, ne? Das ist auch
blöd.
Aber wir lassen uns davon nicht deprimieren. Also wir müssen schon fordern. Diese Rückkehr, finde ich auch, dass du das sehr treffend gesagt hast, dass Arbeitsverweigerung nicht mit Lauer und Wehner, und dass wir wollen echte Ergebnisse sehen und nicht solchen Scheinquatsch da. Wir wollen, Antworten auf die großen Fragen. Wenn mal einer um die Ecke kommt und irgendwie eine ganz gute Idee hat, Stichwort Werbepumpe, dann wollen wir nicht, dass ihr das niederbrüllt. Und wenn die ganze Welt sagt, so Elektroautos wären schon gut, dann wollen wir nicht, dass ihr da sagt, aber der Diesel für meinen Opa auf dem Land, der ist so irgendwie, ist ihm so ans Herz gewachsen. Das wollen wir nicht.
Ja, ich bin jetzt übers Wochenende erst mit dem Elektroauto an die Ostsee gefahren. Und ich muss sagen, wenn alles funktioniert, ist es wirklich geil. Also weil wenn du einmal mit dem Elektroauto, sag ich mal, gefahren bist, dann willst du dich auch nie wieder in so ein Verbrennungsding reinsetzen. Also einfach aus verschiedensten Gründen. Alleine den Lärm, den so ein Verbrennungsmotor macht im Vergleich zu in einem Elektroauto, das ist Wahnsinn. Und ja, also das jetzt konkret. Das Einzige, was, sag ich mal, schiefgelaufen ist, war hier Shell, da hat die Ladesäule war irgendwie der Meinung, nö, ich trenne mich jetzt nicht mehr vom Auto. Das war halt auch geil, weil dann niemand sich verantwortlich fühlte, also weder bei Shell noch bei Renault noch in der Tankstelle, an deren Säule ich dran hing. Das war also hinreichend bizarr. Ich habe dann irgendwann mal einfach das Not ausgedrückt und dann irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht nachvollziehen kann, war ich in der Lage, mein Auto dann doch zu lösen. Aber
ich dachte, das hängt da immer ab.
Nee, ich war da eine Stunde lang, war ich da Geisel von Esso oder Shell.
Oh, das ist nicht schlimm, aber das ist jetzt eigentlich auch
Freiheitsberaubung.
Ist aber kein typisches Negativerlebnis in der Elektromobilität.
Nee, eigentlich passiert das nicht. Warum es jetzt diese Shell oder Esso-Säule, ich weiß gar nicht mehr, was das war, die war halt auch einfach sehr schlecht designt, technisch. Ne? Also das hätte man auch auf eine Art und Weise machen können, die dann nicht dazu führt, dass das Auto dann da eine Stunde lang gefangen ist. Und aber es ist echt frustrierend. Also weil du rufst dann da an und dann sagen die, ja, ich kann Ihnen jetzt aus der Anleitung des Renault 5 vorlesen. Ich so, ja, nee, vielen Dank. Habe ich jetzt schon zweimal gemacht.
Ich kann Ihnen auch daraus vorlesen.
Und das Allergeilste ist, dann habe ich halt so gedacht, ja gut, dann rufe ich jetzt mal bei meiner Werkstatt an, wo ich immer die Inspektion mache. Vielleicht kennen die ja noch irgend so einen Geheimgriff. Und dann rufst du da an und kommst aber in so ein Callcenter raus, ja, das dem vorgeschaltet ist. Oh, was?
Ihr Anruf ist uns wichtig.
Ja, genau. Und dann sitzt da, und das ist halt echt das Allergeilste, dann sitzt da so ein Vogel und sagt, ja, nee, ich kann Sie aber jetzt leider nicht mit der Werkstatt verbinden. Ich so, mein Freund, ich stehe hier seit einer Stunde und krieg dieses verfickte Ding nicht ab und du sagst mir, du kannst mich jetzt nicht zu der Werkstatt durchstellen. Das war, also das war wirklich so ein bisschen Kafkaesk, ja, weil du rufst überall an, niemand ist zuständig.
Ja, aber das ist meines Erachtens kein spezifisches Problem der Elektromobilität gerade.
Nee, das ist kein spezifisches Problem der Elektromobilität.
Wir kommen ja von Politikverweigerung.
Das ist dasselbe wie Politikverweigerung. Ja, okay. Das ist Arbeitsverweigerung.
Jawohl.
Und das kann auch sein, dass ich im Alter da irgendwie so ein bisschen
Alltag oder Alter?
Im Alter, dass ich da jetzt im Alter so ein bisschen senil werde und sage, früher war alles besser. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, viele Sachen werden halt echt schlimmer. Also,
wo wir da jetzt schon sind, da muss ich sagen, so. Es gibt auch manche Restaurants, da ist das Essen echt so gravierend schlechter geworden. Also, jetzt aber, früher war alles besser. Man durfte auch mehr früher. Man durfte auch wirklich.
Mit den Restaurants, durfte man mehr. Das mit den Restaurants finde ich aber tatsächlich auch besorgniserregend. Also wenn sie es nicht mehr hinkriegen, da ihre Rezepte fehlerfrei durchzuführen oder auszuführen.
Nein, ich glaube, es ist bewusste Kalkulation häufig, ne? Also, aber es ist auch die Nachfrage. Und ich muss da auch sagen, ich fasse mal eine Sache zusammen. Viele Probleme in unserem Lande ließen sich einfach durch Better Cuisine lösen.
Ja, das sowieso. Aber das ist ja das Problem der Deutschen, dass sie, weißt du, die Deutschen geben ja so wenig Geld für Essen aus. Ich habe irgendwo, es kann auch sein, dass ich mir das irgendwann mal ausgedacht habe, aber ich glaube, es stimmt. Dadurch, dass die Deutschen halt immer so das Essen in Schrottqualität dann da kaufen auf diesen großen Essensbörsen, wird den deutschen Händlern das gute Zeug schon gar nicht mehr angeboten, weil die Händler wissen, das kaufen die eh nicht. Ja, so. Also, wir kriegen eh immer nur die, weiß ich nicht.
Ja, und da ist jetzt machen wir wirklich den Rundumschlag. Stell dir mal vor, wie die Esskultur und das Lebensmittelangebot in Deutschland ohne Zuwanderung in den letzten 100 Jahren gewesen wäre. Dann wird sich hier.
Ja, wir würden noch immer Rüben essen.
Ja, Rüben und dazu Jakobs Krönung trinken.
Weil das ist ja Kaffee, kommt ja alles aus Südamerika. Es ist krass, wie viel Zeug, was wir essen, Kartoffeln, Tomaten, andere Sachen, wie die alle quasi rübergekommen sind aus der neuen Welt. Es ist wirklich abgefahren.
Apropos neue Welt, habe ich eine Brücke zum nächsten Thema, habe ich erspäht.
Ja.
In unserem Rundumschlag.
Ja. Ja.
In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es einen Präsidenten.
Ja,
und,
leider.
Und dieser Präsident ist so daneben.
Ist ein Autokrat.
Und hat jetzt, das ist ja jetzt auch nicht neu, das ist kein Scoop, das festgestellt zu haben, aber jetzt hat er doch in der abgelaufenen Woche, in der vergangenen Woche, hat er eine Nummer gebracht. Ich finde, die so, um das schon mal vorwegzunehmen, also das ist so offensichtlich diktatorisch und so offensichtlich, also das hat man sich in den krassesten Diktaturen Lateinamerikas, so hat noch nicht mal dieser da im, ich glaube im zweiten Irakkrieg war es, dieser lügende
Comical Ali,
also das ist tatsächlich auf diesem Niveau, das ist Kim Jong-un Niveau und
man muss dazu sagen,
okay, ich wollte jetzt nicht über Kim Jong-un sprechen.
Okay.
Das kannst du gleich machen.
Na gut.
Jetzt nicht.
Na gut.
Jedenfalls, also ich habe mich aber, guter Punkt, ich habe mich ein bisschen verloren. Ich will nämlich sagen, in der vergangenen Woche wurden in den Vereinigten Staaten die Arbeitsmarktzahlen verkündet. Da gibt es eine eigene Statistikbehörde für.
Ja.
Und sie heißt Bureau of Labor Statistics, BLS. Nicht zu verwechseln mit dem BLT-Burger. So, und die hatte bis dahin Dr. Erica McIntyre, die war die Präsidentin, würde man hier sagen. Dort sagt man Commissioner, dieses Bureau of Labor Statistics.
Die wurde gewählt, ne? Also das ist
vom,
jetzt nicht so, dass
Kongress
sie irgendwie ernannt wurde.
Die,
wird. Vom Kongress
auf Vorschlag
gewählt,
des Präsidenten und mit einer weitgehenden, über beide Parteien sich erstreckenden Zustimmung. wurde sie eingesetzt für diesen Job. Das ist auch insofern nicht erstaunlich, dass man da Konsens herstellen konnte, weil diese Behörde, die würfelt die Zahlen nicht, sondern da gibt es sehr, sehr komplexe Meldesysteme. Also noch weitaus komplexer als das, was damals in der Covid-Pandemie die Gesundheitsämter sich hin und her gefaxt haben in Deutschland. Also sehr komplexe Meldesysteme, was offene Stellen angeht. Die werden dann zusammengefasst in dieser Behörde, aggregiert, korrigiert, statistisch bereinigt mit Verfahren, die sich auch jetzt nicht Dr. Erika McIntyre jedes Mal neu ausdenkt. Und dann steht am Ende eine Zahl und das ist zum Beispiel ein wichtiger Indikator. Wohl für die US-Wirtschaft ist immer die Zahl der,
wie sich die Jobs
der
entwickeln,
offenen
ja.
Stellen. Und das, ich stelle mir das als Gefühlsvolkswirt so vor, je mehr offene Stellen, das spricht jedenfalls dafür, dass wirtschaftliche Aktivität
Wirtschaft
da boomt. Ist und die Wirtschaft die Nachfrage nach Arbeitskräften nicht ohne weiteres befriedigen kann. Jetzt kommt ja noch hinzu, dass dieser geniale Feldherr, Herr der Weltwirtschaft, da Zuwanderung unterbindet und Leute rausschmeißt und sonst was. Aber trotzdem, die offenen Stellen musste Dr. Erika McIntyre musste verkünden, dass sie im Juli nur bei 73.000, glaube ich, gestiegen war. Ich kenne die Zahl jetzt gar nicht so richtig.
Nee, das ist der Zuwachs. Das war der
gestiegen
Zuwachs,
war.
Der,
ja, das meinte ich mit Zuwachs.
Aber das waren die Jobs, die Leute, die
Beschäftigten
in Arbeit.
Zahl. Ja, in Arbeit.
Die
okay.
Beschäftigten. Also ja, okay. 73.000 neue Beschäftigte.
Ja, right. Okay, dann ist dieser ganze Scheiß mit offenen Stellen, was ich da vorhin erzählt habe, das kann man...
Ja, nee, die guckt sich aber natürlich,
kann
die
man
muss ja trotzdem wissen, wie viele offene Stellen es gibt, sonst kann sie nicht sagen, wie viele...
Danke, very generous of you, dear,
ja,
dear colleague.
Bitte, bitte.
Und ja, jedenfalls, also sie verkündet diese Zahl, das ist auch so ein bisschen enttäuschend. Was macht der größte Volkswirt aller Zeiten? Der schmeißt die raus. Der sagt, McIntyre said there were only 73,000 jobs added. A shock. But more importantly, that a major mistake was made by them. 258,000 jobs downward in the prior 2 months. And similar things happened in the first part of the year, always to the negative. The economy is booming under und dann in Großbuchstaben Trump. Und dann
ja.
Sagt er, die McIntyre had faked the job numbers und hätte sie also auch schon vor der letzten Wahl gemacht. Und I believe the numbers were phony. Der Typ sagt also, weil ihm die Zahlen nicht passen, die müssen gefälscht sein und schmeißt die Behördenchefin raus, die das Arbeitsergebnis ihrer bundesweit tätigen Behörde verkündet. Und ja, und ich meine, also...
Was macht das mit dir?
Das macht mich, also das hat mich tatsächlich zutiefst fasziniert, aber in der negativstmöglichen Weise fasziniert. Also, dass er das macht, dass er die wildesten Sachen macht, das ist ja jetzt nicht erstaunlich. Aber ich muss sagen, das ist eine Sache, die zeigt, dass die US-Bürger in ganz weiten Teilen schon komplett weichgeklopft sind. Das ist so derartig außerhalb des Akzeptablen und Erträglichen, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, wie man da als US-Bürger nicht komplett wild schreiend durch die Straßen seiner kleinen, großen oder riesigen Stadt läuft und sagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und das hat meines Erachtens auch schlimmste Auswirkungen, dass es natürlich einen massiven vorauseilenden Gehorsam schafft, weil ja niemand rausfliegen möchte. Und dann muss man dem jetzt immer sagen, dass wie toll er ist. Also des Königs neue Kleider jeden Tag neu inszenieren. Oder eben dieses, jetzt komme ich doch wieder auf Kim Jong-un, dessen Vater ja angeblich nach offizieller Propaganda bei seiner ersten Golfrunde, glaube ich, 10 Hole-in-Ones geschlagen hat. Und
Not bad.
Ja, und Chemical Ali, ne, der sagte, die Ungläubigen stehen vor den Toren Bagdads und begehen reihenweise Selbstmord. Okay, and the truth was, ja, ne? Andersrum war es richtig.
Ja, das macht einen ein bisschen sprachlos, vor allen Dingen, weil wir uns jetzt tatsächlich da in so Bereiche jetzt begeben in den USA, wo es also die Autokratie-Anmutung tatsächlich zu, ja, Autokratie wird. Also wundern tut's mich nicht. Es hat mich offen gesprochen gewundert, dass es so lange gedauert hat. Ich meine, der Trump ist ja im Moment auch immer so kurz davor, den Jerome Powell, den Chef der Federal Reserve, also der Zentralbank, zu feuern, weil es Trump nicht gefällt, dass die Zinsen so hoch sind. Und das hat ja einen guten Grund, warum die Zentralbanken immer politisch getrennt sind von, ja, dem Regierungschef oder dem Staatsoberhaupt oder was auch immer, weil du das halt nicht möchtest, dass die Politik dann die Zinsen beeinflusst. Ja,
können wir mal die Argentinier fragen.
So, ne, das ist einfach, das ist nicht gut. Und jedenfalls... Richtig. Ja, also da fällt einem nicht mehr viel zu ein, außer dass sich, glaube ich, auch Trump nicht darüber im Klaren ist, was für einen massiven Schaden er damit der US-Wirtschaft zufügt. Denn wenn sich die Märkte TM nicht mehr auf das verlassen können, was dort aus diesem Office für Labor-Statistik rauskommt, dann werden auch gegebenenfalls Leute, also Firmen sagen, nee, dann investieren wir halt nicht mehr in die USA, sondern in, ja, andere Länder, wo wir uns auf die Zahlen noch irgendwie verlassen können. Das ist aber halt dann wirklich so ein Niveau mit Endstadium der Sowjetunion, ja, oder halt anderen irgendwie autokratischen Staaten, wo halt alles von vorne bis hinten ausgedacht ist so. Also du wirst dich jetzt nicht mehr, also auch selbst wenn die Person, die da neu eingesetzt werden wird, ihren Job ordentlich machen wird, niemand wird der mehr glauben. Also selbst wenn es stimmt.
Ja, das ist auch in der Tat das einzig Gute ist daran, dass man vielleicht, wenn es gut läuft, daran sieht und lernt und auch nochmal versteht, was man an einem funktionierenden Gemeinwesen denn so hat und schätzen sollte. Denn also in Deutschland zum Beispiel, vielen anderen europäischen Ländern, kann man sich ja wahrscheinlich, bin ich bislang auch immer davon ausgegangen, dass man sich weitestgehend darauf verlassen kann, wenn es heißt, oh, die Arbeitsmarktzahlen oder das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr, gut, die Prognose kann man sich nicht darauf verlassen, aber sagt auch keiner, dass sie zwingend zutreffen wird, aber da kann man sich drauf verlassen, auch auf die Messzahlen fürs Wirtschaftswachstum, weil das ist in diesem Zusammenhang auch nochmal hervorgehoben worden, die ja so enorm wichtig sind für die wirtschaftlichen Entscheidungen, die Menschen und zumal Unternehmen treffen. Und wenn man an diesen Zahlen rumfriemelt, dann verliert man die Funktionsfähigkeit, setzt man die Funktionsfähigkeit der gesamten Wirtschaft aufs Spiel. Ne? Und ja, und da sollte man doch froh sein, solange man darüber, dass man das in unseren Breiten, wie man auch so schön sagt, hat und zunächst nochmal genießen darf, auch wenn die uns immer erzählen, dass das schon wieder ein Nullwachstum oder negatives Wachstum hier ist, aber es stimmt wenigstens.
Es ist wenigstens ehrlich. Nein, aber das ist, ja, tja, was soll man da, es kommentiert sich eigentlich von selbst. Das Schlimme ist halt, dass es, wie gesagt, die sind weich gekocht. Das Schlimme ist, dass es möglich ist. Das wäre vor, weiß ich nicht, ja, also vor Trump hätte das noch irgendwie, zumindest wenn es ein Demokrat gemacht hätte, für einen Aufschrei gesorgt, jetzt durch Trump halt nicht mehr. Es ist wirklich, ja, die USA werden zu einem autokratischen Staat. Anders kann man es nicht, man kann es auch nicht schönreden. Man kann es, also Leute, die das jetzt noch verneinen, die sind, glaube ich, eher das Problem. Die müssten sich mal rechtfertigen, wie sie auf das schmale Brett kommen und nicht die Leute, die einfach darauf hinweisen, was ja ziemlich evident ist, nämlich, dass die USA gerade mittendrin sind in der Umwandlung zur Autokratie.
Ja. Ja. Das ist keine Übertreibung. Das ist keine Übertreibung. Und man sieht, wie es funktioniert. Das geht nicht plötzlich,
es ist
aber
nicht
es
so schwierig.
Geht schrittweise und es ist dann plötzlich da. So scheint es, dass es plötzlich kommt, aber es geht schrittweise. Und es ist gar nicht so schwierig. Und das erscheint halt nicht von Anfang an mit der Vokabel Diktatur oder Autokratie auf die Stirn geschrieben. Es kommt natürlich in dem Gewand, in einem anderen Pelze daher und ist dann aber da. Und es ist da in den USA. Und jemand, ja, das ist ein weiterer, also wir haben das ja wahrscheinlich auch deshalb gewählt, weil das so eine hohe Evidenz hat. Wer also solche evident unpolitisch gewonnenen Zahlen angreift, der scheut vor nichts zurück. Das wussten wir natürlich schon. Jemand, der einen Angriff auf das Parlament provoziert und gutheißt, scheut natürlich vor gar nichts zurück. Jemand, der solche Sachen wie Trump im Laufe der Zeit gesagt hat, scheut auch vor gar nichts zurück. Das ist gar keine Frage. Aber wir haben hier noch ein weiteres, wirklich ganz deutliches Symbol, ganz deutlichen Beleg. Der Beleg brauchen wir nicht, haben wir schon genug. Aber nochmal so ein sinnbildliches Handeln, dass es nochmal ganz lehrbuchmäßig noch einmal darlegt, was da passiert in den USA, was die Leute da machen und was da für eine Bewegung im Gange ist.
Ja, das Problem, was ich halt irgendwie sehe und was ich ja jetzt hier schon mitkriege, ist, dass es trotzdem, also trotzdem, dass so transparent alles irgendwie passiert und die Grundvoraussetzung ja jetzt nicht klar, die USA, der Amerikaner ist irgendwie anders drauf als jetzt der Allmann, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig super unterschiedlich. Das Problem ist tatsächlich, was ich hier irgendwie sehe, es wird in die USA geguckt, es wird irgendwie gesehen, was das für ein Wahnsinn ist und es wird gleichzeitig noch immer gedacht, ja, also zum Glück kann ja hier sowas nicht passieren.
Ja, denkst du, ne?
Das ist so dieses, ach, zum Glück kann das bei uns nicht passieren. Doch, kann genau auch passieren. Wird auch passieren, wenn so Leute wie zum Beispiel der Spandolf, vielleicht ist das ja jetzt noch ein guter Übergang, weil wir wollten nur ganz, ganz kurz darauf hinweisen, wenn so Leute wie Spandolf sich da weiterhin in der Politik etablieren können.
Ja, der Hinweis ist sehr wichtig. Jens Spahn ist immer noch in führender Funktion tätig und auch weiterhin nicht für sein früheres Handeln zur Verantwortung gezogen worden. Jens Spahn hat sich angeschlagen, hat er es zum Pausengong geschafft, in die Sommerpause zu entfleuchen. Und wenn er wiederkommt, wird keiner mehr über seine Maskendeals reden, über seine selbstherrlichen Beschaffungsaktivitäten, die ja wahrscheinlich quasi Bürgergeld und Freibier für alle ermöglicht hätten, wenn das Geld nicht in die Masken geflossen wäre. Er wird also keiner mehr drüber reden und sein geplantes oder versehentliches Versagen bei der Wahl der Bundesverfassungsrichter wird man ihm möglicherweise auch gelöst haben, dieses Problem. Es ist ja etwas still geworden darum. Nur ab und zu versucht sich irgend so eine dritte Reihe Knalltüte da nochmal irgendwas zu äußern zu Frau Brosius Gersdorf oder so, oder dass man jetzt irgendwie, wie man es machen sollte. Also jedenfalls, der Spahn kommt erstmal ungeschoren davon und das ist, du hast es ja in den richtigen Kontext gesetzt, ich finde, gerade deshalb so besonders schlimm, weil Herr Spahn so besonders gefährlich ist. Weil er so besonders gefährlich für das Gemeinwesen und die Demokratie insgesamt sind. Denn, das verraten wir hier nicht exklusiv, das wissen viele, Jens Spahn möchte nämlich mit der sogenannten Alternative für Deutschland zusammenarbeiten. Das wissen wir. Und
ja, da hat er auf jeden Fall keine, wie es so schön heißt, Berührungsängste.
Und er möchte auch in einen Zustand kommen, wo er sich deutlich ungestörter als bislang die Taschen voll machen kann.
Ja.
Und er bleibt unbehelligt und ist jetzt in der Sommerpause, abgetaucht.
Ja, es ist faszinierend, wie sowas funktioniert. Es ist auch frustrierend, dass sowas funktioniert. Aber ja, Jens Spahn hat es geschafft. Wie du gesagt hast, saved by the bell.
Ja,
sozusagen.
Genau.
Gerettet vom Pausengong. Es ist schon wirklich bemerkenswert. Aber da muss man auch wirklich sagen, also das wirft diese ganzen Sachen jetzt, das wirft alles wirklich kein sehr gutes Bild auf die Berichterstattung in Deutschland. Also dass du es einmal hinkriegst, dann auf einmal nicht mehr behelligt zu werden und dich nicht mehr verantworten zu müssen für den Scheiß, den du da veranstaltet hast. Und dann aber gleichzeitig, hey, lass uns doch mal über Bürgergeld reden. Das wäre doch eine tolle Idee, ha?
Ja, das so, ist schon, das also, alles. Und ja, das ist, wenn man überlegt, wie bedauerlich in der Vergangenheit, also während der Ampel, wie bedauerlich da Leute systematisch zur Sau gemacht wurden, systematisch verfolgt nahezu wurden für Dinge, die entweder nichtig waren oder jedenfalls weit hinter den Fehlleistungen eines Jens Spahn zurückstanden. Das ist schon bedauerlich. Und man lässt jetzt Jens Spahn einfach tatsächlich einfach schon mal wieder vom Haken. Er befreit sich auch selber vom Haken, weil er, wenn man gegen ihn ja nahezu alles sagen kann und nahezu alles, was man gegen ihn sagt, richtig ist, oder was man nicht von ihm sagen kann, ist, dass er, was man von ihm sagen muss, ist, dass er irgendwie ein schlau ist, einfach schlau und gerissen. Und Don't let him off the hook.
Don't let him off the hook.
Wir lassen ihn jedenfalls nicht vom Hook.
Wir lassen ihn nicht vom Hook. Wir werden auch noch in 3 Jahren daran erinnern, dass das gar nicht mal so gut ist, dass er noch, das ist wirklich Wahnsinn, dass der noch Politik machen darf. Das ist wirklich, ist krass, Ulrich.
Ja, krass, müssen wir uns auch was Neues überlegen, weil krass kann man nicht mehr steigern, aber es ist furchtbar. Es ist furchtbar.
Kommst du nicht drauf klar? Ja, schade.
Ja,
schade.
Let's move to the upending.
Oh. Ja, wär schöner, wenn wir irgendwas Schönes noch hätten zum Schluss, aber es ist.
Nein, wir bleiben einfach optimistisch.
Wir bleiben optimistisch. Also muss ich den ganzen Kram hier
abbinden.
Liebe HörerInnen, das war die 196. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Dienstag, den 5. August 2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Bürgergeld und Transferleistung und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Bei allen Leuten, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht verrückt machen. Schaut schön, dass ihr eure Statistiken alle noch selber macht. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.
Allee. Tschüss.
es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner, die Gesamtsituation.
Every time the sun goes down, I